D-Radio Wissen. Update.
Japan war am Freitagnachmittag Ortszeit von dem schwersten Erdbeben in der Geschichte des Landes getroffen worden. Es hatte die Stärke von 8,9 und löste eine 10 Meter hohe Tsunamiwelle aus.
Das war vor genau 4 Jahren. 19.000 Menschen kamen damals durch die riesige Flutwelle ums Leben oder werden bis heute vermisst. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zum Super-GAU. Es ist der schwerste Atomunfall seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Wie es den Menschen vor Ort heute geht und welche Auswirkungen Fukushima auf die Atomkraft weltweit hatte, das ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Anna Kohn.
Update.
Mit einer Schweigeminute wurde in Japan heute landesweit an die Opfer der Erdbeben-, Tsunami- und Reaktorkatastrophe vor 4 Jahren erinnert. Die Folgen des Unglücks in Fukushima, die sind bis heute spürbar. Immer noch können rund 120.000 Menschen wegen der Strahlung nicht zurück in ihre Heimat. Zehntausende hausen in Containern, zum Beispiel auch dieser Mann. Sein Dorf war so schwer verstrahlt, dass er in eine Notunterkunft ziehen musste.
Das ist doch ein Witz. Ich bin jetzt 64 und soll in 30 Jahren in mein Dorf zurückkommen dürfen. Mein Haus ist jetzt schon nicht mehr bewohnbar. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Beide sind weggezogen. Die Familie ist zerrissen. Ich bin allein. Unsere Eltern liegen auf dem Friedhof im Sperrgebiet. Da darf keiner hin. Wie sollen wir ihre Gräber pflegen? Wer kümmert sich darum?
Viele dieser sogenannten Nuklearflüchtlinge sind alte Menschen. Sie leiden vor allem seelisch unter der Katastrophe, so wie auch dieser Bauer.
Als es losging, habe ich mich nicht mal umgezogen. Ich dachte, nach 2-3 Tagen bin ich doch wieder zurück. Das war vor 4 Jahren. Vor 4 verlorenen Jahren.
Die Flucht, die hat schon mehr als 3000 Menschen das Leben gekostet. Das berichtete gerade die japanische Tageszeitung Tokyo Shimbun. Manche starben durch schlechte Bedingungen in den Notunterkünften, andere begingen Suizid. Neben der Trauer und der Einsamkeit macht sich bei vielen auch Wut auf die Behörden breit, weil die zu wenig tun, sagt dieser Bürgermeister.
Für ein zivilisiertes Land ist es eine Schande, wie der Staat mit seinen Bürgern umgeht. Im Gesetz steht, dass die Flüchtlinge höchstens 2 Jahre in den Containern untergebracht werden dürfen. Aber jetzt sind es schon 4.
Dass die Bewohner je wieder in ihre Häuser bei Fukushima zurückkehren können, das ist nicht realistisch. Dafür ist das Gebiet zu schwer verstrahlt. Nach dem Unglück hatte Japan alle Atommeiler abgeschaltet. Jetzt will das Land bald den ersten wieder hochfahren. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang dieser Woche auf Japan-Besuch war, forderte sie Japan auf, aus der Atomkraft auszusteigen. Denn
Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert,
hatte Merkel 2011 gesagt und den Ausstieg aus der Atomenergie ausgerufen. Ganz neu war das allerdings nicht. Der Grundstein für den Ausstieg war schon im Jahr 2000 unter Rot-Grün gelegt worden. Auch Frankreich kündigte nach Fukushima an, einen Teil seiner AKWs vom Netz nehmen zu wollen. Weltweit geht der Anteil an atomarem Strom zurück, sagt auch Jürgen Döschner, ARD-Energieexperte, bei uns im Interview.
Das hat damit zu tun, dass nicht nur die ökologische Frage gestellt wird, sondern vor allem die ökonomische. Denn Atomstrom ist extrem teuer. Wir sehen das an den verschiedenen Beispielen in Finnland, in Frankreich, auch in Großbritannien, wo es Pläne gibt. Da geht das nur mit Subventionen. Das ist einfach nicht wirtschaftlich.
Trotzdem zeichnet sich noch kein globaler Atomausstieg ab. Etwas über 400 AKWs sind heute noch weltweit in Betrieb, die meisten in den USA und Frankreich. China hat gerade angekündigt, zum ersten Mal seit Fukushima ein neues Atomkraftwerk bauen zu wollen. Und auch in Indien gibt es viele Neubaupläne.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Fukushima bewegt auch das Netz. Berglöwe schreibt auf tagesschau.de: Die Japaner gedenken ihrer Toten, aber sie machen mit ihrer Atomindustrie weiter wie bisher. Ja, glauben denn die Japaner, dass es nie wieder in Japan einen Super-GAU geben kann? Das ganze Land ist Erdbebengebiet. Frank Laurent meint, die japanische Regierung hat nichts gelernt und setzt ihre Bevölkerung und die Anrainerstaaten mit ihrer Atompolitik unkalkulierbaren Risiken aus. Gerhard Kalkreuter postet auf Facebook, naja, wir müssen auch die Japaner verstehen. Durch den Tsunami gab es tausendfach mehr Tote als durch den Knall im AKW. Wir sind weit weg und fokussieren uns nur auf das bisschen Strahlung, das dann noch bei uns ankommen könnte. Mike Röthe schreibt, soweit ich weiß, setzen so ziemlich alle auf zivile Kernkraft außer den Deutschen. Es wird gebaut wie verrückt. Und Bartur Huber meint dazu, 5 Millionen Jahre Evolution und dann sowas.
Was sonst noch wichtig war?
Im Mordfall Nemtsov in Russland gibt es eine neue Entwicklung. Die Menschenrechtskommission der russischen Regierung geht davon aus, dass der Hauptverdächtige möglicherweise gefoltert wurde. Der Verdächtige soll am ganzen Körper verletzt sein. Ein Mitglied der Kommission hatte den Mann in seiner Zelle besuchen können und auch bei anderen Verdächtigen wurden Verletzungen festgestellt. Der Verdächtige aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien war am Wochenende festgenommen worden, eine Woche nach dem Mord am russischen Regierungskritiker Boris Nemtsov. Die Ermittler in Russland sehen die Tat vor einem islamistischen Hintergrund. Kritiker dagegen vermuten, dass die Drahtzieher des Mordes im Umfeld der Regierung zu suchen sind. Vor knapp 2 Jahren waren bei den Protesten im Gezi-Park in Istanbul 8 Menschen getötet worden. Heute ist die türkische Polizei gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen, die zum Gedenken an eines der Opfer auf die Straße gegangen waren. Laut örtlichen Medienberichten löste die Polizei in Istanbul, Ankara und Izmir Protestveranstaltungen auf. Die Demonstranten kritisieren, dass die Verantwortlichen für den Tod des 15-jährigen Berkin Elvan noch nicht ermittelt worden sind. Er war 2013 bei den Unruhen in Istanbul von einer Tränengaskartusche getroffen worden und nach mehreren Monaten im Koma gestorben. Auch für den Abend sind Gedenkveranstaltungen für den Teenager geplant. Die Proteste 2013 hatten sich ursprünglich gegen ein Bauprojekt der Regierung im Gezi-Park gerichtet. Den alten Trockner einfach vor die Tür stellen, das ist in Deutschland verboten. Jetzt sollen bald Elektrohändler die Geräte zurücknehmen. Kanzlerin Angela Merkel und ihre Minister haben einem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt. Bis jetzt nehmen Händler größere Elektrogeräte zum Teil freiwillig zurück. In Zukunft sollen sie das tun müssen, wenn ein Kunde ein ähnliches Teil bei ihnen kauft. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD sagte dazu im ZDF-Morgenmagazin:
Es geht in der Tat darum, dass wir die wertvollen Stoffe, die in den Elektroaltgeräten drin sind, tatsächlich weiter nutzbar machen, zum Beispiel bestimmte Metalle oder seltene Erden.
Die Grünen kritisierten den Gesetzentwurf, weil kleinere Läden von der Rücknahme verschont bleiben sollen. In mehreren Bundesländern und in mehreren Branchen haben Angestellte heute ihre Arbeit niedergelegt. An den Flughäfen Düsseldorf und Hannover streikte zum Beispiel ein Teil des Bodenpersonals. In Schleswig-Holstein, Berlin und Sachsen-Anhalt legten Lehrer und Erzieher ihre Arbeit nieder. In Berlin waren auch Polizei und Feuerwehr betroffen. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die 800.000 Tarifangestellten der Länder unter anderem 5,5% mehr Geld. Morgen soll in weiteren Bundesländern gestreikt werden.
Was noch wichtig wird:
In Brüssel wird morgen weiter über Reformen in Griechenland gesprochen. Dafür treffen sich Vertreter der griechischen Regierung und Vertreter der sogenannten Institutionen, also der internationalen Geldgeber. Aus Rücksicht auf die griechische Regierung werden die Vertreter jetzt nicht mehr Troika genannt. Das ist Finanzminister Yannis Varoufakis wichtig.
Die Institutionen sind nicht die Troika. Die Institutionen sind Einrichtungen, denen Griechenland angehört und immer angehören wird. Die Troika ist eine Technokratentruppe, die nach Athen gekommen ist, dort in die Ministerien eingefallen ist, in einer Art postkoloniale Haltung, um dann ein Programm durchzudrücken, das nicht erfolgreich war, sondern die Krise verstärkt hat. Diese Praxis ist vorbei.
Die Zeit drängt. Bis April muss ein Reformprogramm für Griechenland stehen. Das ist die erste Bedingung dafür, dass weiteres Geld an das Land fließen kann. In Köln beginnt morgen der Berufungsprozess um den tödlichen Bombenangriff von Kunduz in Afghanistan 2009. Bei dem Angriff auf einen Tanklaster kamen mehr als 100 Menschen ums Leben, darunter viele Zivilisten. Den Befehl für den Einsatz hatte der Bundeswehroberst Georg Klein gegeben. Die beiden Kläger fordern Schadenersatz von der Bundesrepublik. Einer von ihnen, Abdul Hanan, sagte:
Das war so eine schreckliche Tat. Ich habe in dieser Nacht meine beiden ältesten Söhne und einen Neffen verloren. Wie oft soll ich noch von dieser Nacht erzählen? Die Deutschen wissen genau, was damals passiert ist. Sie haben uns bombardiert und unsere Kinder getötet für ein paar Fässer Diesel. Warum haben Sie das getan?
Das Landgericht Bonn hatte die Klage 2013 abgewiesen.
Und sonst in der Welt?
Die Niederlande müssen Entschädigung zahlen für Kriegsverbrechen in Indonesien. Das hat ein Gericht in Den Haag entschieden. Es geht um die Herrschaftszeit der Niederlande als Kolonialmacht in Indonesien. Vor rund 70 Jahren hatte die Armee dort Aufständische bekämpft, und zwar mit großer Härte. Über 3000 Männer wurden auf der Insel Sulawesi erschossen, viele vor den Augen ihrer Frauen und Kinder. Die Niederlande hatten plädiert, die Verbrechen seien verjährt. Das wies das Gericht jetzt zurück. Offen ist noch, wie viel Geld gezahlt werden muss und wie viele Hinterbliebene Anspruch auf Schadensersatz haben. Indonesien erkämpfte sich seine Unabhängigkeit von den Niederlanden zwischen 1945 und 1949. Amnesty International wirft dem Iran vor, Frauen zu Gebärmaschinen machen zu wollen. Anlass ist ein geplantes Gesetz, mit dem das Land die Geburtenrate erhöhen will. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert, dass die iranische Regierung Frauen verbieten will, sich sterilisieren zu lassen. Sterilisation ist im Iran laut Experten eine der häufigsten Verhütungsmethoden. Der Gesetzentwurf wurde offenbar schon vom Parlament gebilligt. Jetzt muss nur noch der Wächterrat prüfen, ob das Vorhaben mit dem Islam und der Verfassung übereinstimmt. Die Einführung einer Helmpflicht für Motorradfahrer bewegt den Tschad. Die Regierung hat die Vorschrift Anfang des Monats kurzfristig eingeführt, Helme sind aber absolute Mangelware. An der Helmpflicht haben sich Jugendproteste entzündet, es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, dabei sind mehrere Menschen getötet worden. Ein Studentensprecher sagte, hunderte Demonstranten seien von Polizisten verletzt worden. Die Regierung hat Schulen und Unis in der Hauptstadt geschlossen. Die Proteste richten sich auch gegen die schlechte wirtschaftliche Lage im Tschad. Fast zwei Drittel der 13 Millionen Einwohner sind jünger als 25 Jahre. Die meisten von ihnen sind arbeitslos.
Wissensnachrichten.
Zucker ist schlecht für die Zähne, das weiß heute jeder. In den USA gab es auch schon Programme gegen das Problem. Was gut für die Zähne ist, ist aber schlecht für die Zuckerindustrie. Und die hat deshalb versucht, diese Programme zu beeinflussen. Das besagt zumindest eine neue Studie. Also so ein bisschen ähnlich, wie die Tabakindustrie auch schon versucht hat, davon abzulenken, dass Zigaretten und Co. schlecht für die Gesundheit sind. Michael Bödecker aus unseren Wissensnachrichten, der hat die Studie gelesen. Michael, von welcher Zeit sprechen wir hier genau?
Es geht um die Zeit zwischen 1959 und 71. In dieser Zeit sind in den USA auch die Pläne entstanden für ein nationales Programm gegen Karies. Und das ist auch der Zeitraum, den die Forscher hier jetzt untersucht haben. Dafür haben sie interne Dokumente ausgewertet. Die sind bei einer Inventur aufgetaucht. Und was sie da gefunden haben, darüber schreiben sie jetzt im Fachjournal Plus Medicine.
Und was kam bei dieser Auswertung raus? Also was genau soll die Zuckerindustrie damals gemacht haben?
Ja, also damals war eigentlich auch schon allen Beteiligten klar, Zucker ist die Hauptursache für Karies. Bestimmte Bakterien machen aus dem Zucker Säure und die frisst sich dann durch den Zahnschmelz. Und wenn man das jetzt verhindern will, dann könnte man natürlich einfach weniger Zucker konsumieren. Die Idee fand die Zuckerindustrie natürlich nicht so gut und deshalb hat sie andere vermeintliche Lösungen gepusht. Also zum Beispiel wurde dann geforscht zu Impfungen gegen Karies oder auch nach Enzymen, die den Zahnbelag auflösen sollten.
Wie hat die Zuckerlobby denn ganz genau Einfluss genommen?
Zum Beispiel dadurch, dass es persönliche Verflechtungen gab zwischen der Zuckerindustrie und ihrer Forschungsstiftung auf der einen Seite und auf der anderen Seite den US-Gesundheitsbehörden. Und das sah dann zum Beispiel so aus, dass die Experten der Behörden gleichzeitig auch im Beirat der Zuckerindustrie saßen. Und so kommt es dann, dass zum Beispiel für ein Forschungsprogramm zu Karies mehr als drei Viertel der Vorschläge von der Zuckerindustrie übernommen wurden.
Also die Zuckerindustrie hat die Kariesforschung massiv beeinflusst. Das besagt jetzt eine neue Studie. Wir machen einen kleinen Themenwechsel und zwar von der Wissenschaft geht es jetzt in die Welt der Popmusik. Da gab es in Los Angeles gerade ein Gerichtsurteil und zwar zum Song Blurred Lines von Robin Thicke und Pharrell Williams. Michael, was war da los?
Genau, und zwar hat die Jury geurteilt, dass die beiden geklaut haben und zwar von einem Song von Marvin Gaye aus dem Jahr 1977. Wir hören einfach mal rein. Das hier ist Blurred Lines. Und zum Vergleich, das hier ist Got to Give It Up von Marvin Gaye. Also man hört es direkt, da besteht eine gewisse Ähnlichkeit im Sound.
Ja, okay, hört man. Eine gewisse Ähnlichkeit gibt es da sicher. Aber das ist ja noch so ein bisschen vage als Aussage, ne? Was wurde denn vor Gericht dazu genau gesagt?
Da gab es auch ein Gutachten von einem Musikwissenschaftler. Den hatte die Familie von Marvin Gaye beauftragt. Marvin Gaye selbst lebt ja nicht mehr. Und dieser Musikwissenschaftler, der hat insgesamt 8 Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Songs gefunden. Zum Beispiel die Bassmelodie, den Keyboard-Part und auch die Hook.
Und was sagen die Macher von Blurred Lines dazu? Also Pharrell Williams und Robin Thicke?
Pharrell Williams hat im Prozess verlautbaren lassen, ja klar, Marvin Gaye sei zwar ein großer Einfluss für ihn, aber er habe nicht den konkreten Song kopiert, sondern er hätte nur versucht, den Sound, also das Gefühl von Soulmusik aus dieser Zeit nachzuahmen, aus den späten 70ern. Und er und Robin Thicke bleiben auch dabei, sie sagen, sie haben den Song selbst geschrieben. Außerdem heißt es noch von ihrer Seite, das Urteil sei ein abschreckender Präzedenzfall, das hat eine Sprecherin von Pharrell Williams gesagt. Jetzt müssten nämlich alle Musiker sich Sorgen machen, verklagt zu werden, nur weil sie in ihrem Song einen bestimmten Sound, eine bestimmte Klangfarbe verwenden.
Könnte das denn wirklich passieren?
Das habe ich mal Volkmar Kramatz gefragt. Er ist Musikwissenschaftler an der Uni Bonn.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein echtes Grundsatzurteil hier wäre. Das würde ja bedeuten, dass eine
angepasst, ähnliche Aufnahme von bestimmten melodischen, musiktheoretischen Elementen schon zu einem Plagiat führt, das ist überhaupt nicht denkbar in der Popmusik, so geht das nicht. Ne? Sondern man lässt sich inspirieren von großen Hits, man lässt sich inspirieren von großen Performern und diese Freiheit, auch in deren Welten zu denken, zu fühlen und zu klingen, die lässt sich keiner freiwillig nehmen und die sollten wir der Popmusik auch zugestehen.
Ja, mal abwarten, wie die Geschichte weitergeht. Vielleicht legen die beiden Musiker ja auch noch Berufung ein und am Ende gibt es dann einen Vergleich.
Okay, zum Schluss noch ein ganz anderes Thema. Das gute alte Buch, das kommt in Deutschland langsam aus der Mode.
Genau, das zeigt eine Umfrage, die das Forsa-Institut im Auftrag des Stern gemacht hat. Demnach lesen 14% der Deutschen gar keine Bücher. Der Anteil dieser Nichtleser ist bei Menschen mit einem Hauptschulabschluss 4-mal höher als bei Akademikern. Und die Umfrage hat auch gezeigt, Bücherwürmer in Deutschland sind meistens weiblich. Mehr als ein Drittel aller Frauen liest mehr als 10 Bücher im Jahr. Bei den Männern ist es nur ein knappes Fünftel.
Danke für die Infos, Michael.
Wetter.
Das kann man in Deutschland gerade als Übergangswetter bezeichnen. Es ist noch nicht richtig mild, aber auch nicht mehr wirklich kalt. Im Westen und Süden dominiert die Sonne, sonst gibt's häufig auch Wolken und mal Regen. Die Temperaturen liegen morgen zwischen 5 und 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.